Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich, bin begeistert. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt Bewahrung und Vorsorge. Vorsorge. Vorsorge ist wichtig, ist dir das bewusst? Wir schauen uns ein bisschen an, was Gott über Vorsorge sagt und was es für dich bedeutet. In den Sprüchen steht, Sprüche Kapitel 19, Vers 3, ich lese es euch vor, was da steht, ich habe es nämlich aufgeschrieben. Da heißt, die Narrheit des Menschen verdirbt seinen Weg. Und sein Herz grollt gegen den Herrn. Also du baust Mist und bist sauer auf Gott. Weil du kannst ja nicht gewesen sein. Weißt du, es ist ja ganz klar, dass du keine Fehler machst. Und wenn du Fehler machst, dann sind die nicht so schlimm. Und eigentlich, ja, eigentlich ist alles Gottes Schuld. Warum hat er dich nicht davon abgehalten, diesen Mist zu bauen? Wie komme ich drauf? Ihr habt in die Nachrichten geschaut vielleicht, es ist ja überall, Fire in L.A., Los Angeles brennt, habt ihr das gesehen? Wilde Feuer, ganz, ganz schlimm. Und nachdem jetzt also alles vernetzt ist und überall Kameras sind und Leute ständig filmen, sieht man auch, wie zur selben Zeit an verschiedenen Orten diese Feuer anfangen. Einer sogar hat gefilmt, wie einer ein solches Feuer legt, einfach ein trockenes Gebüsch, eine Lötlampe oder einen Flammenwerfer, ist jetzt blöd ausgedrückt. Ne? Ihr wisst, was ich meine, denke ich. Lötlampe, hingehalten, um das Ganze dann in Brand zu setzen. Der Typ, der das gefilmt hat, hat dann gleich die Polizei angerufen, hat gesagt, da ist was und so weiter. Also es ist ziemlich übel, was da abgeht. Jetzt kommt natürlich in dieses prasselnde Feuer die Feuerwehr an. Und die Feuerwehr, die sieht anders aus als früher. Früher waren das drahtige Männer, ihr wisst schon. Na, quadratisch praktisch gut. Und jetzt sieht man da, zumindest in Los Angeles, dass es Frauen sind. Die sind auch quadratisch praktisch gut manchmal. Aber ich will Folgendes raus. Die schließen also ihren Wasserschlauch, die an den Hydranten an. Und dann sagen sie, Wassermarsch. Und wisst ihr, was kommt? Es kommt nichts aus dem Hydranten raus. Der Hydrant ist leer. Die Hydranten sind leer. Nicht überall, aber an viel zu vielen Stellen ist da nichts drin. Man denkt sich, mit was verbringen die ihre Zeit? Prüfen die das nicht einmal ab und zu? Ob da Wasser drin ist auf der Leitung? So fressen also diese Flammen wesentlich mehr, als sie machen müssten. Stell dir das mal vor. Dann sind andere nicht dicht drauf gekommen. Wir müssen uns mal anschauen, womit die ihre Zeit verbringen, diese Leute. Also das Fire Department, die Feuerwehr und die Stadt Los Angeles und so weiter. Und dann stellst du fest, dass die Schulungen gemacht haben für Antirassismus und für Akzeptanz und Vielfalt und Diversität und lauter solche Sachen. Die haben das Budget für die Feuerwehr gekürzt um viele, viele Millionen, aber haben noch hunderttausende Dollars übrig gehabt für eben solche Schulungen. Und dann wussten die zwar alle, dass sie keine Rassisten sein sollen und so weiter und so fort, aber es war halt kein Wasser mehr auf der Leitung. Was haben die gemacht? Was haben die nicht gemacht? Die haben nicht vorgesorgt, meine Damen und Herren. Die haben ihre Prioritäten falsch gesetzt. Jetzt sind wir nicht in Los Angeles, uns betrifft es nicht, aber es kann uns durchaus betreffen, dass wir auch unsere Prioritäten falsch gesetzt haben und uns mit Sachen beschäftigen, die nicht so wichtig sind. Und stattdessen uns ein wenig vorbereiten sollten auf verschiedene Dinge, die auch auf uns zukommen könnten. Nicht müssen, aber könnten. Amen. Okay, es gibt noch eine Schriftstelle in Sprüchen, gleich 3 Kilometer weiter, hätte ich beinahe gesagt, 3 Kapitel weiter. Auch in Vers 3, da heißt es, der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich. Oder der kluge Feuerwehrmann, der denkt sich, es könnte einmal brennen und schaut nach, ob Druck auf dem Hydranten ist. Die Einfältigen aber gehen weiter und erleiden Strafe. Einfalt wird bestraft. Die Konsequenz deiner Torheit ist die Strafe für deine Torheit. Jetzt sagt die Bibel natürlich, Gottes Wort macht weise. Du bist dann nicht mehr einfältig, wenn du dich an Gottes Wort hältst. Und Gottes Wort sagt, und wir schauen das heute ein wenig an, dass du vorsorgen sollst. Nicht paranoid vorsorgen sollst und dich auf den Weltuntergang einstellen sollst, weil der gleich morgen kommt. Wahrscheinlich nicht, der Herr braucht die Welt noch ein wenig. Aber vorsorgen solltest du schon. Wenn du siehst, da kommt was auf dich zu, allerhöchstwahrscheinlich, dann in Gottes Namen triff Vorsorge. Als ich als ich in die Schule kam. Da war ich 6 Jahre alt. Okay. Und vor der Einschulung ist also meine Mutter mit mir zur Schule gegangen und hat mich da eingetragen und so weiter und so fort. Und dann hat der Mann, der da saß, ich saß auf einem Stuhl, der Mann saß auf einem Stuhl, meine Mutter saß neben mir auf einem Stuhl. Dann hat er gemeint, na, wie groß wird denn deine Schultüte? Wird sie so groß oder so groß? Ich habe seine Hand immer näher kommen sehen, habe mir aber nichts dabei gedacht. Dann hat er gemeint, oder so groß, und hat mir einen Nasenstüber gegeben. Da habe ich gecheckt, ich muss vorsorgen. Wenn eine Hand immer näher auf mich zukommt, dann kann es sein, dass die mich früher oder später erwischt. Da muss ich ausweichen. Ding. Völlig neu für manche von uns, denn viel zu viele leben in den Tag hinein und denken sich, ach, wird schon nicht so schlimm werden. Naja. Schau zum Beispiel auf dem Bild hinter mir. Ich sehe da jemanden, der keine Vorsorge getroffen hat. Das ist Winter offensichtlich. Es sind eisige Straßenverhältnisse. Das Auto ist eine flache Flunder. Und jeder sieht, dass das keine Sommerreifen sind. Keine Winterreifen sind. Hallo? Amen? Alter. Und dann fährt er auch noch auf der falschen Straßenseite. Seht ihr das? Der ist da rübergerutscht offensichtlich. Der kann froh sein, wenn er die 30 Meter bis zu seinem Haus schafft. Okay, also, denk dran, wenn du dieses Bild hinter mir siehst, Vorsorge treffen, Winterreifen aufziehen. Und dann ist es auch noch ein weißes Auto im Schnee. Der, wenn liegen blickt, den sieht ja keiner. Meine Güte. Okay, sag mal mit mir. Einfalt wird bestraft. Sagt das Wort Gottes hier. Okay, jetzt lasst uns mal zu Sprüche Kapitel 30 gehen. Ihr stellt fest, wir sind im Moment ein wenig in den Sprüchen. Sprüche sind wunderbar. Ich lade dich ein, jeden Tag ein Kapitel der Sprüche zu lesen. Dann hast du in einem Monat das ganze Buch durch. Es hat 31 Kapitel. Du kannst also jeden zweiten Monat dann Kapitel 31 lesen. Da geht es nämlich dann um die tugendhafte Frau und so. Das betrifft uns jetzt nicht alle. Aber es sind hinter Sachen, die da stehen. Sprüche also jetzt mal Kapitel 30 und ich lese mal ab Vers 24. Vier sind die Kleinen der Erde und doch sind sie wohlerfahrene Weise. Also man muss nicht schön, reich oder berühmt sein. Man kann ein Kleiner sein. Man kann einer von den kleinen Leuten sein. Ganz normale Leute, wie man so sagt. Du bist doch Millionär. Nö, wir sind kleine Leute. Millionäre sagen das manchmal. Ich kenne einen, der das gesagt hat, in meiner Gegenwart. So klein war der nicht, aber wir sind klein, okay? Also wir sind jetzt keine Millionäre, nehme ich mal an, zum allergrößten Teil. Ich frage jetzt nicht, wer einer ist. Aber es heißt weiter, und doch sind sie wohlerfahrene Weise. Amen. Und jetzt gibt er einige Beispiele. Die Ameisen, ein nicht starkes Volk. Das ist wohl richtig. Und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Die Königin im Ameisenstadel, die sagt, ist es Konjunktur, geht arbeiten. Denn es kommt die Zeit, da ist Rezession, da könnt ihr nicht arbeiten, da werdet ihr entlassen. Und dann dauert es wieder, bis wieder Konjunktur kommt. Also Sommer und Winter, Konjunktur und Rezession wechseln sich ab. Das ist einfach so. Also hinaus mit euch, arbeitet, damit wir was haben. Sag mal mit mir, spare in der Not. Dann hast du, also andersrum, spare in der Zeit. Bei einer Not sparst du sowieso. Da bleibt dir nichts anderes übrig. Also spare in der Zeit. Dann hast du, ganz genau, ne, das hat schon deine Oma gewusst. Und ich sag's dir nochmal, weil das aus der Bibel kommt. Also, die bereiten im Sommer ihre Speise, dann haben sie nämlich was. So, meine Frage an dich ist, hast du auch was zurückgelegt? Du wirst immer älter und irgendwann hast du keine Lust mehr zu arbeiten. Oder vielleicht würdest du es sogar gern, aber es ist irgendwie nicht mehr so, wie es mal war, verstehst du? Du kannst jetzt nicht mehr in einem Satz über kleine Häuser springen, meine Güte. Früher hast du mit einem Karate-Schlag den Baum umgesägt und jetzt? Da brauchst du dann Geld, das das für dich macht. Andere bezahlst du dann dafür, dass sie das für dich machen. Aber das kannst du nur machen, wenn du ein wenig gespart hast. Sag mal jemand Amen. Okay. Und ich mache hier keine Werbung für irgendwelche Aktien und sonst was, aber es ist keine schlechte Idee, ein wenig zu investieren irgendwo in eine Firma, die es auch morgen noch geben wird, an die du glaubst, die Produkte macht, die gebraucht werden. Na, wenn du dann in die investierst, dann wirst du feststellen, dass es nach und nach eben zunimmt an Wert, dein Guthaben, dein Depot, und das ist nicht ganz schlecht. Die Klippdachse, ein nicht kräftiges Volk. Was sind Klippdachse? Klippdachse sehen so ähnlich aus wie Bisamratten ohne Schwanz. Die sind jetzt nicht die uraller super sympathischsten, aber die sind ungefähr so groß, vielleicht ein bisschen größer sogar. Ein wenig größer als Bisamratten ohne einen Schwanz. Und sie sind ein Gruppenvolk. Sie sind ein nicht kräftiges Volk. Doch legen sie im Felsen ihre Wohnungen an. Jesus hat auch mal was gesagt darüber, dass man auf den Felsen bauen soll und nicht auf Sand, richtig? Du baust dein Leben dadurch auf Felsen, dass du dich ans Wort Gottes hältst und dass du die Werte, die das Wort Gottes propagiert, zu den deinen machst und die auslebst, das gefällt Gott und dann schützt er dich. Und gab es da nicht noch jemanden, der zwei Felsenplatten von Gott in die Hand gedrückt bekommen hat? Zwei, warum zwei? Naja, auf der einen Tafel standen die Gebote drauf, die beschreiben, wie man Gott liebt. Und auf der zweiten Tafel standen die 6 Gebote drauf, wie man den Menschen liebt. Der Herr ist dein Gott, sollst keine anderen Götter haben, sollst du keine Bilder machen von Gott, sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, das bedeutet, du sollst dein Wort halten. In anderen Worten, du sollst ein glaubhaftes christliches Zeugnis haben und du sollst den Feiertag heiligen, das bedeutet, du sollst den Sabbat halten, sollst immer wieder mal in die Gemeinde gehen, um dort das Wort Gottes zu hören. Das kannst du ja heute auch unabhängig von der Lokalität machen, bei dir daheim. Sehr praktisch meines Erachtens. So liebst du also Gott. Und dann das andere, sollst Vater und Mutter ehren, das bedeutet, du kümmerst dich um die, wenn sie alt sind. Sollst nicht Ehe brechen, das erklärt sich von selber, sollst nicht stehlen, sollst nicht morden, du sollst nicht lügen über andere und Gerüchte in die Welt setzen und schon gleich gar keine Meineide schwören. Und du sollst nicht neidisch sein. Wenn du nach diesen Prinzipien lebst, dann kommst du mit Gott und den Menschen gut zurecht. Die retten dich nicht, lass mich das gleich dazu sagen. Wenn du so lebst, ein hochmoralisches Leben führst, dann bist du deswegen trotzdem nicht gerettet. Retten, die neue Geburt verschaffen, annehmbar vor Gott machen, ja, das muss dir Jesus erkaufen. Du kannst dich nicht, ein Toter kann sich nicht selber erwecken, ist es richtig? Nur Gott kann einen Toten erwecken. Und Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, dann wirst du nicht sterben. Auch wenn du stirbst, wirst du leben. Also, er hat für deine Sünden gelitten, er ist gestorben. Lad ihn in dein Leben ein und dann wirst du von neuem geboren. Das ist die Grundlage. Und auf diese Grundlage baust du gute Werke, wie wir sie gerade ein wenig beschrieben haben, mit den 10 Geboten. Und dann bist du gut unterwegs, dann bist du auf Felsen gebaut. Und noch was ist interessant über diese Klippdachse. Felsen sind ja ziemlich fest. Ich meine, Felsen sind ja, weißt du, wenn es drauf regnet oder so, oder die, wenn man beschießt, ja, Jäger haben schon mal auf den Felsen geschossen. Wisst ihr, was die Kugel gemacht hat? Die ist wieder zurückgekommen. Es gibt sogenannte Abpraller und so Zeugs. Gibt's alles. Felsen halten was aus. Ist wunderbar. Was die Klippdachse noch machen, ich habe es nachgeschaut, die verteidigen ihr Territorium. Die sind eine Gruppe und wenn andere kommen, um ihnen dieses Territorium streitig zu machen, dann verteidigen die sich. Hältst du es aus? Also lass mal auch mal einsinken, das ist auch für manche eine neue Information. Die Klippdachse sind ein nicht kräftiges Volk und doch legen sie in den Felsen ihre Wohnungen an und wenn sie herausgefordert werden, dann wehren sie sich. Wenn es Disput gibt, Territorialdisput hier, dann wehren die sich. Was sagt uns das? Kannst du dir selber Gedanken darüber machen. Wir lesen weiter. Die Heuschrecken von allen Tieren, die Heuschrecken als Vorbild. Die kommen, fressen alles ab und gehen wieder. Und jetzt sind sie unser Vorbild. Warum sind sie unser Vorbild? Welches Verhalten macht sie vorbildlich? Ich lese vor. Die Heuschrecken haben keinen König. Und doch ziehen sie allesamt aus in geordneten Scharen. Die üben Selbstdisziplin. Nicht gezwungen durch das Gesetz eines Königs, sondern die wissen von selber, dass man sich richtig verhält, damit man weiterkommt. Wenn jeder auf seiner Bahn fährt und nicht im Gegenverkehr, kein Geisterfahrer ist, dann kommen alle weiter. Amen. Und das Leben ist besser, wenn du die Türen zum Beispiel nicht absperren musst, weil keiner was klaut. Weil alle wissen, das macht man nicht, das ist schlecht. Denn wenn was geklaut wird aus dem Laden, dann muss der Laden einen Detektiv anstellen, der dauernd zuschaut, wer klaut. Und das kostet, das erhöht den Preis für alle. Und wenn dann einer klaut, dann muss die Polizei kommen, die muss ja auch jemand bezahlen. Und dann kommt er ins Gefängnis und das muss ja auch jemand bezahlen. So werden die Preise also immer höher. Es ist also viel, viel besser für alle, wenn man nicht klaut. So, das sind Gedanken der Selbstdisziplin. Es ist nur logisch, es ist nur intelligent. Und die kommen von selber drauf, dass man Disziplin üben muss. Wenn man diszipliniert ist, kommt man weiter, ganz ohne König. Dann braucht man keinen, der einem sagt, was man machen muss, denn man kommt selber drauf. Finde ich hochinteressant. Finde ich wirklich gut. Also, wir sprechen immer noch über Vorsorge. Noch eins hier kommt, nämlich in Vers 28, die Eidechse. Die Eidechse kannst du mit Händen fangen und doch ist sie in Königspalästen. Die Eidechse, die kann sich nicht verteidigen. Wenn du die Eidechse fangen willst, dann kannst du sie fangen. Ich war mal in Indien und das war jetzt keine Luxusniederlassung, sondern in der Herberge hatte es eine innige Gemeinschaft mit Flora und Fauna. Sage ich jetzt einfach mal. Es war sehr primitiv. Und ich liege also in meinem Bett und denke mir, Mensch, es ist zu heiß zum Schlafen. Und dann wandern meine Augen, ja, und ich sehe, und neben mir an der Wand klebt ein Gecko. Ein Gecko. Wer hat schon mal ein Gecko live gesehen? Da, mehrere, also gut. Ja. Und ich habe mir gedacht, Gecko, super. Ich wusste aber, dem brauche ich nichts machen, denn der ist nützlich. Wisst ihr, was der macht? Der schnappt die Fliegen mit seiner langen Zunge. Und Eidechsen, von denen hier die Rede ist, die lässt man deswegen in den Palästen der Könige, obwohl sie sich nicht verteidigen können, die man duldet sie trotzdem, weil sie nützlich sind. Eidechsen fangen Fliegen, fangen Spinnen, Milben, Läuse, alle dieses Getier, das fangen die, deswegen sind die nützlich und deswegen lässt man sie auch im Königspalast. Also, wenn du nützlich bist, dann duldet man auch dich, verstehst du? Egal, ob du ein kaltblütiger, reptiloider, schweigender Zeitgenosse bist. Also du musst nicht jetzt vor Charme glitzern und super gut aussehen. Du kannst ruhig was Eidechsenhaftes an dir haben. Ja, weil manche, die sind so, die denken sich, ich bin nichts Besonderes. Du, das musst du auch gar nicht sein. Wir sprechen hier von den Kleinen. Okay, von denen, die nichts groß auf die Waage bringen, aber sie werden trotzdem geduldet, eben weil sie nützlich sind. Der König lässt die Eidechse, weil er weiß, sie ist nützlich. Wisst ihr, früher in der ganz alten Zeit, als es noch keine Nationen gab, sondern nur Fürstentümer und Gewalten, da hat der eine Fürst den anderen überfallen und hat ihm also Hab und Gut geraubt und vielleicht noch die ein oder andere Frau. Und, was sie unweigerlich gemacht haben, die haben die Handwerker zusammengeklaut und haben sie mitgenommen. Handwerker. Die haben nicht gesagt, du schaust nicht so aus wie ich, deswegen kann ich dich nicht brauchen, sondern die haben gesagt, hey, egal wie du aussiehst, egal wie du drauf bist, kannst du das? Kannst du klempnern, kannst du Heizungen anschließen, kannst du dies, das oder jenes, kannst du Mauern, Dachdecken, kannst du irgendwas? Und wenn die das konnten, dann haben sie die einfach mitgenommen und haben sie in ihrer neuen Gesellschaft machen lassen. Was mir zeigt ist, sogar wenn eine Gesellschaft zusammenbrechen sollte, für jemanden, der was kann, gibt es immer einen Platz. Für den geht es immer weiter. Hast du mich gehört? Lass es mal einsinken. Auch wenn du nicht von Almosen abhängig bist, sondern was kannst, dann wird es immer einen Markt für dich geben und dann ist fast schon egal, wo du lebst, du wirst durchkommen, der Herr wird dich sorgen, der Herr wird dich schützen, der Herr wird dich weiterbringen können. Warum? Weil du vorgesorgt hast. Du hast was gelernt. War er noch da? Nein, du hast in Bildung investiert. Du hast solche Sachen gemacht und hast vorgesorgt. Und jetzt, naja, und jetzt geht es für dich weiter. Wenn es für andere nicht weitergeht, für dich geht es dann weiter. Vorsorge ist wichtig. Wir haben über Bewahrung schon gesprochen. Bewahrung ist ein wunderbares Thema. Wir sind das Salz der Erde und das Licht der Welt. Der Welt wird es deswegen nicht so dreckig gehen, wie es ihr gehen könnte, weil es uns gibt und wir Salzkraft entfalten, erhaltende Kraft und wir Licht geben. Zum Beispiel jetzt heute Morgen durchs Wort Gottes. Wie man lieben soll, damit es was wird, damit der Segen Gottes kommt. Wenn wir das beibehalten, ja, und lieben, dann wird es schon. Dann kommt es nicht so schlimm, wie es kommen könnte, wenn wir nicht mehr da wären. Amen. Okay, aber ich habe noch ein paar andere Sachen, die sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig sind. Also zumindest habe ich das so empfunden. 2. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten und die Ungerechten auf den Tag des Gerichts aufzubewahren. Gott gibt dir die Gelegenheit, dich vorzubereiten vorzubauen. Und jetzt gehen wir mal zu 1. Mose Kapitel 6. Wenn du dieses Kapitel mal durchliest oder vorlesen lässt von deinem Telefon, das gibt es ja auch, setz dich mit geschlossenen Augen hin und hörst dir 1. Mose Kapitel 6 an, dann verbring dieses Kapitel die ersten paar Verse damit, dir zu erklären, dass die Welt schlecht war vor der Sintflut. Wir sind in der Zeit vor der Sintflut. Sintflut war ein Generalzusammenbruch der Gesellschaft. Das war total rabiater Bürokratieabbau. Das war totale Entmilitarisierung. Das war alles auf Null zurückfahren. Das hat nicht jeder überlebt. Noah hat 100 Jahre lang gepredigt und es hat sich keiner bekehrt. Alle, die er gerettet hat, waren die aus seiner Familie. 8 mit ihm, 7 ohne ihn, musst du dir mal vorstellen. Da predigt einer 100 Jahre, angewiesen von Gott. Es kommt eine Flut, lebt weise, lebt so intelligent wie die Ameisen und wie die Klippdachse und wie die Heuschrecken und wie die Eidechsen. Haben die nicht gemacht, die haben ihn ausgelacht. Es kommt eine Flut, ach was du erzählst. Sie haben es nicht wissen wollen. Und dann kam die Flut und hat alle weggerafft. Dann hatten wir einen gesellschaftlichen Totalzusammenbruch. Dann ging es neu weiter. Aber wie kam es dazu, dass Gott eine Gesellschaft so ausgeliefert hat, dass sie völlig vernichtet worden ist? Wie kam es dazu? Naja, das erklären uns die ersten Verse aus 1. Mose Kapitel 6. Die Welt war schlecht, und zwar so schlecht, dass die Sinnen der Menschen, das Trachten, also das Planen, wenn du nach etwas trachtest, dann hast du ein Ziel, dann planst du was. All dieses Trachten und Planen war alles nur schlecht. Alles nur schlecht. Und zwar von den Kindern an bis zu den Greisen haben die nur geschaut, wie sie einander übervorteilen. Es war eine Zeit, in der Sex und Gewalt geherrscht haben. Ein Mann im 1. Mose Kapitel 4, ein Nachkomme Kains, der fasst es gut zusammen. Der sagt, hey Ada, Zilla, der hatte 2 Frauen. Geht mal her und hört euch an, was für ein großer, gewaltiger, wunderbarer Typ ich bin. Ich habe einen Mann erschlagen für meine Wunde, einen Knaben für meine Strieme. Also der hat nicht Auge um Auge gegeben, sondern der hat Leben um Auge gegeben. Der hat gemordet, ganz furchtbar. Obwohl doch Gott sogar gesagt hat, sogar den Mörder Kain sollte man nicht töten dürfen. Und jetzt kommt dieser Lamech und setzt sich über dieses Gebot völlig weg. Der sagt, Kain dürfte man nicht töten, aber ich töte, wen ich will. Seid ihr noch dabei? Seht ihr das? Ein totaler Verfall der Sitten. Gewalt und Sex. 2 Frauen, wenn du 2 Frauen brauchst, um dich abzureagieren, dann ist Sex sehr wichtig für dich. Und zweitens, wenn du über Gewalt redest, dann bist du offensichtlich ein Gewalttäter. Sex und Gewalt, das waren die Themen, die vorsintflutliche Welt beschäftigt haben. Ganz üble Sache. Aber wie kam es überhaupt dazu? Wie hat diese Gesellschaft so abbauen können? Dazu müssen wir ganz kurz zurückgehen zum Kain. Denn nach dem Sündenfall haben die Menschen Kinder in die Welt gesetzt. Kain war der Erste. Der hat seinen Bruder Abel erschlagen. Nachdem er jetzt den Abel erschlagen hat, hat Gott den Kain konfrontiert und hat gesagt, was hast denn du gemacht? Wo ist dein Bruder Abel? Woher soll ich das wissen? Also blöd geschmarrt. Und dann sagt Gott, hey, sein Blut, das Blut deines Bruders, schreit zu mir. Und jetzt ist es nicht so, dass Kain sich überführt fühlt und sagt, okay, ich bekenne mich schuldig, vergib mir, Herr, mach was, dass es nicht so schlimm ist. Wir hören nirgendwo, niemals, jemals, dass Kain sich entschuldigt oder Buße tut, umkehrt, irgendwie sowas. Nichts davon. Vielmehr sagt Gott. Was Gott nicht sagt, ist Folgendes. Er sagt nicht, Kain, du hast getötet, jetzt musst du getötet werden. Er spricht nicht die Todesstrafe aus. Stattdessen bestraft er ihn anders. Er sagt zu ihm, weil du das getan hast, wird der Ackerboden dir nicht mehr seine Frucht geben. In anderen Worten, du wirst beruflich auf keinen grünen Zweig mehr kommen. Du wirst hierhin und dahin gehen, unstet und flüchtig musst du sein alle Tage. Und jetzt bekehrt sich der immer noch nicht. Jetzt bittet er immer noch nicht um Vergebung. Vielmehr fängt er an zu labern und sagen, ja, das ist mir zu schwer, meine Strafe ist zu hart. Jeder, der mich trifft, der wird mich töten. Und dann sagt Gott, nein, das soll nicht passieren. Und dann gibt er ihm das sogenannte Kainsmal, damit jeder weiß, töte diesen Mann nicht. Gott ist gegen Selbstjustiz und diese Dinge. Gott ist ein milder Richter hier in diesem Moment. Seht ihr das? Er sagt, deine Strafe ist nicht der Tod, Deine Strafe ist, dass du hinfort unstet und flüchtig bist, dass du Paranoia hast, das Gewicht deines schlechten Gewissens, das wird dich hin und her treiben. Du wirst dich immer verfolgt fühlen. Das ist auch eine Strafe. Wisst ihr, manchmal ist es so, dass böse Taten nicht von der irdischen Justiz geschnappt werden, also geahndet werden. Und man hat einen von diesen Brandstiftern, meines Erachtens war das so, gefangen genommen. Also was passiert ist, ist Folgendes. Ein Mann, südländisches Erscheinungsbild, keinen amerikanischen Pass, ist in Los Angeles herumgelaufen mit einem solchen mit so einer Lötlampe, mit so einem Brenner. Und Bürger haben den eben verhaftet. Bürgerverhaftung. Kannst du machen, wenn er zur Gefahr im Verzug ist und so weiter, dürfst du auch in Deutschland machen. Ist dann eben Nothilfe, nennt man das. Also wenn du eingreifst, wenn einer verprügelt wird zum Beispiel und so weiter. Da dürfst du eingreifen. Dann haben die den also verhaftet und die Polizei gerufen. Die Polizei hat ihn angeschaut, hat gesehen, ja, der hat zwar diese Lampe da, beziehungsweise diesen Brenner, und der gehört nicht zu uns eigentlich, aber die haben gemeint, ach, wir können ihm nichts nachweisen, dann haben sie ihn wieder laufen lassen. Eine milde Strafe. Also manchmal kümmert sich die weltliche Justiz nicht, aber Kain ist durchaus trotzdem verurteilt worden. Hörst du das? Er ist verurteilt worden, nicht zum Tod, aber zum Tragen einer Last. Der Last des Gewissens, der Last der Paranoia oder Erfolglosigkeit. Im Ackerbau und so weiter, da war ja Bauer. Und jetzt plötzlich sagt Gott, du musst dir was anderes überlegen. Bauer wirst du nicht mehr sein können, denn das Feld wird dir nichts mehr tragen. Also dein bisheriger Beruf, der ist, da hast du jetzt Berufsverbot. Gott stellt ihm ein Berufsverbot aus. Überleg dir das mal. Jetzt muss er was anderes machen. Und Kain zieht weg. Er entfernt sich vom Angesicht des Herrn. Kain ging weg vom Angesicht des Herrn. Wie blöd komm er sei. Wenn du Probleme hast und gesündigt hast, dann musst du hin zu Gott und nicht weg von Gott. Denn ohne Gott gibt es keine Hoffnung. Aber das hat er gemacht. Er ist weggezogen von Gott. Und hat sich niedergelassen im Osten, östlich von Eden. Und dort hatte er dann eine Stadt gegründet. Kain ist offensichtlich zum Händler geworden. Einmal hat er in der Wohnung gewohnt, dann wieder in der nächsten, weil er immer nicht wusste, wer hinter ihm her war. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Kain sowas geworden ist wie ein Mafia-Pate. Er wusste, mit legalen Geschäften kommt er nicht mehr weiter. Er hat Berufsverbot hier und da. Dann sucht er sich was anderes. Kann gut sein, dass Kain der erste Drogenhändler war. Und die Leute, die so in Städten wohnen dann, ja, die sind halt manchmal, nicht überall natürlich, aber in manchen Vierteln dafür berüchtigt, dass dort die Mafia haust. Und so ähnlich war das eben unter Kain und Abel. So ist Sex und Gewalt immer wichtiger geworden, denn, weißt du, wenn du eine Pizzeria hast und die läuft gut und plötzlich kommen Typen im dunklen Anzug, die sagen, hey, super Pizzeria hast du, wäre schade, wenn dir was passieren würde. Dann weißt du, du musst was abdrücken, damit da nichts passiert. So ungefähr war das, so müssen wir uns das vorstellen. Also, die ist immer schlimmer und immer gewalttätiger geworden, diese Gesellschaft seiner Zeit. Die haben sich gegenseitig betrogen und so weiter und so fort, bis Gott es so satt hatte, dass es ihn in sein Herz hinein bekümmert hat, dass er den Menschen gemacht hat. Und er hat geschaut und hat gesehen, da ist nichts Gutes mehr in den Leuten, in keinem einzigen mehr. Die vergießen ständig Blut aus Nichtigkeiten für Schlägereien. In Schlägereien, ja, treten sie noch auf den, der am Boden liegt, ein. Und nicht nur das, die schießen dann auch noch auf den, dass er dann auch wirklich einen Schaden hat. Und solche Sachen, die machen also wirklich eine ganz, ganz schlechte Gesellschaft hier. Und dann sagt Gott, okay, es ist Schluss. Wir ziehen jetzt einen Schlussstrich. Aber Gott hat natürlich keinen totalen Schlussstrich machen wollen, sondern er wollte nochmal neu anfangen. So schaut er jetzt also nach einem Mann. Er hält Ausschau nach einem, der einigermaßen so ist, wie Gott sich einen Menschen vorstellt. Und er findet genau einen, der gerecht war unter seinen Zeitgenossen. Das heißt nicht, dass er gerecht war in unserem Sinn oder sogar im Gottes Sinn, sondern dass er gerecht war unter seinen Zeitgenossen. 1. Mose Kapitel 6, Vers 9. Bedeutet, für seine Verhältnisse damals war der in Ordnung. Wisst ihr, die Zeiten ändern sich, der Zeitgeist ändert sich. Früher haben sie Sklaven gehandelt, heute sind sie also gegen Sklaverei, was sehr gut ist. und so weiter und so fort. Also wir wissen nicht, wie genau Noah drauf war, aber wir wissen, dass er in den Augen Gottes der war, mit dem Gott weitermachen wollte. Und dann sagt Gott zu ihm, Noah, sorge vor, denn es kommt eine Katastrophe, die unabwendbar ist, weil ich dahinter stehe. Schau, wenn Gott eine Katastrophe beschließt, dann kannst du noch so viel CO2 sparen, dann kannst du noch so viel zu Fuß gehen oder mit dem Lastenfahrrad fahren, es wird nichts. Dann kannst du alle Kraftwerke der Welt abschalten und dich ganz der Natur ausliefern. Viel Spaß jetzt im Januar. Na, es wird nichts bringen. Weißt du, du musst dich mit Gott gut stellen. Glaubst du das? Okay, gut. Das machen sie jetzt also. Noah, also Gott spricht zu Noah und sagt zu Noah, das musst du dir mal anhören. Er sagt ihm genau, was er machen soll. Bau dir ein Schiff, eine Arche. Und die machst du mit 3 Stockwerken und machst du aus dem und dem Holz und dann verkleidest du mit diesem und jenem Material und diesen und dann mach diese Vorräte rein und so weiter und mach Räume für die Tiere und denn die Tiere werden kommen und die sollst du auch mit in die Arche tun. Der sagt ihm ganz genau, der sagt ihm ganz genau, wie er vorsorgen muss. Ich sagte mal, ich bin nicht du, ich stecke nicht in deiner Lebenssituation, aber Gott sagt auch dir ganz genau, was du machen sollst. Wie du vorsorgen sollst fürs Alter zum Beispiel, für die Zukunft. Für eine energielose Zeit oder wenn es nur noch wie in der dritten Welt Energie ab und zu gibt. Leute, wie jetzt in Baden-Württemberg habe ich gehört, Leute, lasst eure Waschmaschinen aus zwischen 8 und 11 Uhr am Freitag. Weil wenn zu viele Waschmaschinen am Netz hängen, dann hört das Netz auf. Und dann hast du einen Brownout oder Blackout und das will ja keiner. Also, schau, wenn sowas passiert und die jetzt schon drüber reden und sagen, ja, es ist nicht so schlimm, ja, wir schalten das schon aus und so weiter und überhaupt und dieses ganze Zeugs, dann sei so schlau und sorg ein wenig vor. Also wenn ein Brownout kommt oder ein Blackout, wenn es keinen Strom mehr gibt eine Zeit lang, wünscht sich kein Mensch, aber es könnte sein. Ja, Wissenschaftler sagen das, nicht ich, sondern die sagen, mit jedem Propeller, der aufgebaut wird, wird das Netz instabiler. Ja, und so, das muss man zur Kenntnis nehmen. Da kann man dann sagen, nein, das stimmt nicht, aber wieso soll ich dir glauben? Ja, wenn dann das Netz zusammengebrochen ist, was dann? Dann hatten die Spezialisten recht und nicht du. Also, was mache ich? Vorsorgen in der einen oder anderen Art und Weise, dass man es ein paar Tage aushält. Na, ohne Strom zum Beispiel. Vorsorgen, ganz normal, nüchtern denken, ein wenig vorplanen. Du musst deswegen jetzt kein militarisierter Endzeitkrieger werden. Na, endlich bricht das Netz zusammen und alles wird auf Null gefahren. Und du gehst zum Schrank und nimmst dir dein Stirnband raus und bindest dir es um. Na, und sagst endlich und steckst dein Messer fest und sagst, Apokalypse, jetzt kannst du kommen. Nee, du musst ja nicht übertreiben. Aber einfach ein bisschen weiterdenken dürfst du ruhig. Danke für das Donner der Arme. Ja, gut. Und Noah von Furcht bewegt. Macht das. Der baut also jetzt eine Arche, wo kein Regen fällt und wo kein Meer ist. Alle sagen zu ihm, Noah, was machst du da? Spinnst du? Nein, ich spinne nicht. Warum baust du ein Schiff, wo doch hier kein See in der Nähe ist? Wasser wird kommen, es wird kommen, deswegen wendet euch um zum Herrn. Und was machen die? Die halten sich ihren Bauch und lachen. Und beschäftigen sich weiter mit ihrer Nachbarin und mit ihrer Kollegin und mit Gewalttat und Ausnutzen und schrägen Geschäften und all so Zeugs. Bis es dann eines Tages soweit ist. Gesellschaft bricht zusammen. Es kommt ein Sturm, ein langer Sturm, ein großer Sturm. Die Sintflut bricht los. Aus der Erde bricht's hervor. Vom Himmel fällt Wasser. Und alle gehen verloren. Alles geht verloren. Alles. Jedes Sparbuch. Jedes Depot. Alles geht zum Schluss verloren. Wisst ihr, was das Wichtigste ist? Die wichtigste Vorsorge, die du treiben kannst, ist, dich mit Gott zu versöhnen und auf diese Zeit einzustellen, falls irgendwie sowas kommen sollte. Du musst in erster Linie einen heißen Draht zu Gott haben. Okay. Wichtige Sache, nicht wahr? Und Noah schaut zum Fenster raus, wie es da stürmt, ja, wie die Wellen auf und ab gehen. Aber er ist im Warmen, es müffelt ein wenig, denn er hat viele Tiere dabei. Aber das macht nichts und er muss den ganzen Mist rausschaufeln, ja. und über Bord schmeißen, damit das alles was wird und gut bleibt und keine Krankheiten sich ausbreiten, aber es geht alles gut. Gott ist mit ihm auf der Arche. Gott ist mit ihm in diesen engen, bedrängten Umständen. In engen, bedrängten Umständen. Wenn draußen das Chaos tobt, gilt auch für dich, sei er auch mit dir. Schau, unser Noah ist Jesus, unsere Arche ist die Gemeinde. Gott hat einen großen Zoo, den bringt er unter in seiner Arche. Die Großen und die Kleinen, Ameisen und die Klippdachse und wie sie alle heißen. Die sind alle da, die bringt er alle unter und das ist alles wunderbar. So, also, wenn es draußen drunter und drüber geht, wenn Jesus ruft, dann kommst du zu ihm in die Arche und dann wird's gut, dann überlebst du das alles. Okay, nachdem jetzt also diese Gesellschaft zusammengebrochen ist und alles weggeschwemmt wurde, was vorher war, landet die Arche und die Menschheit beginnt von Neuem. Und jetzt sind sie nicht mehr an irgendwelche Dinge gebunden, an irgendwie, sie müssen keine Anträge mehr ausführen in 25.000-seitiger Abschrift. Ja, sie müssen keine Anträge mehr stellen und so, sondern sie können einfach loslegen. Es herrscht wieder ein Maß an Freiheit, das bisher ungekannt war. Und es geht gut weiter. Es geht gut weiter. Es geht gut weiter mit denen zunächst mal. Es ist eine neue Gesellschaft, eine christliche Gesellschaft oder eine gläubige Gesellschaft damals. Und die haben einen anderen Zugang zur Gesellschaft und die haben andere Werte. Jetzt passt mal auf, was passiert. Sie kommen jetzt also aus der Arche raus und sie vermehren sich ein wenig. Und dann war Noah ein Landmann und er hat auch einen Weinberg gepflanzt. Denn irgendwann ist ja auch mal Feierabend, nicht wahr? Und dann hat er Federweißer offensichtlich angesetzt und so und hat ihn getrunken, hat gedacht, es ist Saft und war zum Schluss betrunken und lag entblößt und betrunken in seinem Zelt. Wie ein Überbleibsel aus der Zeit vor der Flut. Na, also es ist da was passiert, was eigentlich hier nicht reinpasst in die neue Zeit. Aber immerhin ist er nicht in der Öffentlichkeit, sondern liegt in seinem Zelt. Jetzt kommt sein jüngster Sohn Ham und sieht den Vater, wie der da rumliegt und sich und lallt und sich wälzt, ja. Und er rennt raus und wahrscheinlich lacht er und sagt seinen Brüdern. Seine Brüder stauchen ihn zusammen. Sem und Japhet. Und dann nehmen Sem und Japhet einen Mantel und gehen rückwärts in das Zelt hinein und bedecken ihren Vater. Die Blöße ihres Vaters mit diesem Mantel. Warum gehen die rückwärts? Warum bedecken sie ihn? Damit kein mentales Bild der Verfehlung ihres Vaters in ihrem Kopf gespeichert ist, dass das Kopfkino nicht anfängt zu laufen, wenn der Vater irgendwie mal wieder einen Fehler macht. Merkt ihr was? Das sind gute Werte, das sind neue Werte. Das ist, hey, wir klatschen nicht, wir reden nicht schlecht über andere und über den Vater auch nicht. Ja, das stimmt, der hat Mist gebaut, er hätte nicht betrunken sein sollen, aber das ist keine Gewohnheit bei dem, das macht er nicht absichtlich, er hat gefehlt und jetzt sorgen wir dafür, dass es bedeckt wird. Wir bedecken das mit Nächstenliebe, wir ehren unseren Vater und wir schauen ihn nicht an dabei. Ja? Und Noah sieht das, also er kriegt das mit, nachdem er wieder nüchtern ist und dann verflucht er den, der offensichtlich Kapriolen geschlagen hat, die er nicht hätte schlagen sollen, Kanaan. Und die anderen segnet er. Können wir jetzt nicht vertiefen. Wir sehen auf jeden Fall, dass hier zwei Drittel der Gesellschaft gut sind und nur noch ein Drittel schlecht, anstatt dass drei Drittel schlecht waren. Könnt ihr das sehen? Gut. Ich habe mir gedacht, das ist mal wichtig, dass wir uns das anschauen. Und noch was. Gott war ein milder Richter für Kain seiner Zeit. Und hat ihn laufen lassen, mehr oder weniger. Die Strafe war eine immaterielle Strafe. Die Strafe war dieses Gehetztsein, dieses schlechte Gewissen, dieses Geplagtsein, dieses Getriebensein. Salomo sagt irgendwo in den Sprüchen, eine mit Blut befleckte Seele ist unruhig, unstet und flüchtig die ganze Zeit. Man unterstütze sie nicht. Also Mörder ist flüchtig die ganze Zeit, man unterstütze ihn nicht. Aber jetzt mal Punkt. Gott hat ihn Kain laufen lassen. Das erste Gebot, das Gott erlassen hat, als Noah aus der Arche stieg, war, wer das Blut von Menschen vergießt, dessen Blut wird durch Menschen vergossen werden. In anderen Worten, Gott hat sofort gesagt, wenn nochmal ein Kain auftritt, dann wird der nicht einfach laufen lassen, Denn, wisst ihr, das war das Problem. Die haben gesehen seinerzeit, in der vorzeitlichen Zeit, ja, der Kain, der kommt mit Mord durch. Wenn der mit Mord durchkommt, dann kann ich mich auch aufführen, dann komme ich auch damit durch. Wenn Gott den nicht bestraft, warum soll er dann mich bestrafen? Versteht ihr, was ich meine? Die große Milde der Richter hat gegen die Gesellschaft gearbeitet. Deswegen kommt jetzt Gott also an, lass mich endlich zu dem Punkt kommen. Gott sagt, auf Mord steht die Todesstrafe. In anderen Worten, der wird angerichtet. Und es kann keine Situation mehr kommen, wie bei Kain, dass es aussieht, als würde Gott nicht richten. Und die Welt hat dann besser weitergemacht. Wir wissen, sie sind dann immer wieder umgekippt, aber es hat immer wieder Erneuerungen gegeben. Es ist nicht mehr so schlimm geworden, wie es vorher war. Deswegen ist es wichtig, meines Erachtens, dass Taten, böse Taten, bestraft werden. Und zwar so, dass die Täter merken, so geht's nicht. Das ist das, was das Wort Gottes hier sagt. Der Herr war erst milde, hat Kain laufen lassen, hat ihn an seiner Person leiden lassen, an sich selber. Aber das nächste Mal sagt er, okay, so machen wir es jetzt nicht mehr, das hat nicht gut getan, das hat nicht geholfen. Jetzt, wenn einer was Böses tut, bestraft ihn. Und zwar so, dass man sieht, dass die anderen das merken. Also gibt es keine Strafe in einer Gesellschaft, verrohende Sitten. Gibt es eine Strafe, sodass man erkennt, oh hoppala, das darf man nicht, dann hat es einen Wert und die Gesellschaft stabilisiert sich. Amen. Okay, noch ein Punkt. Wenn du sagst, noch ein Punkt, ganz, ganz wichtiger Punkt. Noch ein Punkt. Wenn du sagst, okay, Pastor, hör zu, ich kann nicht vorsorgen, weil ich vielleicht im Gefängnis bin oder weil ich schon zu alt bin zum Vorsorgen, mir gibt kein Mensch mehr Kredit, ich kann nicht mehr investieren, ich kann nichts mehr kaufen, hier bin ich, hab nichts. Es ging Paulus mal so, am Ende der Apostelgeschichte. Da war Paulus auch im Gefängnis. Nicht wegen einer bösen Tat, sondern wegen seines Glaubens. Und sie wollten ihn nach Rom transportieren. Er war also in einer Situation, in der er nicht sein wollte. Aber er hatte keine Mitsprachemöglichkeit. Und es ist schon Winter geworden und er hat zu den Leuten gesagt, die jetzt von einer Insel oder von einer Küste nach Rom segeln wollten. Er hat zum Captain und zu den Geschäftsleuten gesagt, Leute, ich sehe, dass das mit großen Problemen vor sich gehen wird, unsere Schiffsreise, denn es ist nicht die Zeit dafür. Ich sehe, das geht nicht gut, ich habe keinen Frieden drüber. Lasst uns hier bleiben. Aber der Julius, der Aufsehende, also der Aufseher der Gefangenen und die Geschäftsleute, die sagen, ach, das geht schon. Und dann brechen sie halt so auf und die Seefahrt geht los. Paulus will nicht da sein. Ich sage mal, das ist ungefähr so wie ein Arbeitnehmer, der in einer Firma arbeitet, in der er eigentlich gar nicht sein will. Vielleicht gab es keine andere Lehre, jetzt musste halt diese Lehre da anfangen. Jetzt ist er wo er nicht sein will. Und in der Firma geht es jetzt auch noch auf und ab. Für manche ist es schlimm, wenn sie nicht werden können, was sie sein wollen. Paulus ist jetzt in einer Umgebung, in der er nicht sein will. Und es geht auch noch der Sturm los. Und der Sturm, der geht wirklich auf und ab und es ist ganz, ganz übel. Und es geht wochenlang so. Und Gott hilft nicht. Paulus ist hier mittendrin unter mehr als 200 Leuten, die alle in Seenot sind, die Angst haben. Dann erscheint ihm ein Engel und sagt zu ihm, Paulus, Gott schenkt dir alle, die mit dir segeln. Ihr müsst auf eine Insel verschlagen werden. Und Paulus stellt sich vor die Leute hin bei der nächsten Gelegenheit und sagt, Leute, esst was, nehmt was zu euch. Wir werden das Schiff verlieren, aber wir werden gerettet werden, denn Gott wird uns retten. Schau, das ist die Salzkraft, die bewahrende Salzkraft eines Christen. Ist ungefähr so, wie wenn Gott sagen würde, hör zu, die Firma wird kaputt gehen, aber es wird wirtschaftlich weitergehen, ihr werdet eine neue Stelle kriegen irgendwo, ihr müsst auf eine Insel verschlagen werden, da geht es dann weiter für euch. Und weil du mein Kind bist, deswegen gebe ich all deinen Kollegen auch eine zweite Chance irgendwo anders. Also so deute ich das jetzt einfach, ja? Gut, und tatsächlich, es passiert. Sie laufen auf Grund, das Schiff zerbricht und sie landen auf Malta. Und auf Malta liegt jetzt Paulus los mit seiner Expertise. Der sich auf dem Schiff nicht daheim gefühlt hat, der dort nicht sein wollte, der aber keine Wahl hatte, der dort sein musste, der ist jetzt der König der Insel. Denn er kriegt mit, dass der Vater des Obersten der Insel krank ist. Geht er hin zu ihm, legt ihm die Hände auf, nachdem er gebetet hat, betet für ihn und er wird geheilt. Jetzt hat er eine offene Tür fürs Evangelium. Und jetzt hört die ganze Insel das Evangelium, denn die kommen alle und wollen auch geheilt werden. So, jetzt glänzt Paulus mit seiner Expertise. Was sagt mir das? Auch wenn du jetzt in einer Situation bist, im Gefängnis bist, in einer Firma bist, in der du nicht sein willst, eine, die vielleicht sogar untergeht. Gott bringt dich auf geheimnisvolle Art und Weise an einen Ort, an dem deine Perspektive und deine Expertise gefragt ist. Dort kannst du aufblühen und alle anderen sind in deinem Kielwasser und kommen auch zum Segen. Ist es gute Nachricht oder ist es gute Nachricht? Also ich war total begeistert, als mir das mal so ein bisschen aufgegangen ist. Amen. Okay, ich muss jetzt Schluss machen. Amen. Gut, wenn du Jesus noch nicht in deinem Leben hast, dann hast du noch kein festes Fundament. Dann hast du nicht wirklich vorgebaut. Ich lade dich deswegen ein. Lade Jesus in dein Leben ein. Ich gebe dir die Gelegenheit. Wir beten alle miteinander. Bet mit mir. Sag mit mir. Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Jetzt hast du vorgesorgt. Amen. Mhm.